der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Hier ist nur Sarah, ohne Thea. Aus Kroatien, dort bin ich gerade auf einer jungen Erwachsenenfreizeit und Julian, unser Mann hinter den Mikros, also vor den Mikros, denn hinter den Mikros sitzen ja Thea und ich, schrieb uns panisch eine WhatsApp-Nachricht. Er würde morgen in Urlaub gehen und die Folge müsste noch hochgeladen werden und wir haben vergessen, das Intro aufzunehmen zu der wunderbaren Folge mit Kerstin Söderblom über queersensible Seelsorge. Da wir diese Folge aber unbedingt veröffentlichen wollen, und zwar pünktlich, damit ihr in euren Urlauben mitten im Sommer, wo man Zeit hat, nochmal nachzudenken und zur Ruhe zu kommen, Dinge nochmal neu zu reflektieren, damit ihr da auch die Möglichkeit habt, euch mit dem Thema queersensible Seelsorge auseinanderzusetzen, habe ich mich jetzt auf unserer Freizeit hier auf unser Zimmer zurückgezogen mit meinem Handy und meinem Mikro fürs Handy, um für euch ein Intro aufzunehmen und entschuldige mich für die Tonqualität, die normalerweise bei Stachel und Herz viel, viel besser mittlerweile ist und auch gleich bei dem Gespräch wieder besser sein wird. Also, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, hier aus Kroatien für euch dieses Intro aufzunehmen und möchte euch auch kurz einmal noch Kerstin Söderblom vorstellen. Dr. Kerstin Söderblom ist Hochschulpfarrerin der evangelischen Studierendengemeinde in Mainz. Dort sind Thea und ich extra hingefahren. Ich hatte dort abends eine Lesung gemeinsam mit Kerstin. Wir haben aus meinem Buch »Wie ist Jesus weiß geworden?« und aus ihrem Buch über queersensible Seelsorge gelesen. Und es war eine wunderschöne Lesung und auch gerade diese Solidarität unter queeren Menschen und Menschen, die von Rassismus negativ betroffen sind, aber auch Allies und Menschen, die einfach Kirche zu einem safer Space machen wollen, da gemeinsam so einen Abend zu erleben und auch zu gucken, okay, wo sind unsere Erlebnisse auch ähnlich, wo gibt es Überschneidungen und wo macht es auch einfach so viel Sinn und ist so wunderschön, sich zu solidarisieren. Das war an dem Abend was total Schönes. Und vorher an dem Nachmittag, deswegen ist Thea extra mitgekommen zur Lesung, haben wir den Podcast bei Kerstin im Büro aufgenommen. Und Kerstin hat so ein wunderbares Büro in der ESG in Mainz, also der evangelischen Studierendengemeinde. Und es war irgendwie schon so total schön. Wir kamen auf diesen Campus und es waren so kleine Zeichen, Regenbogenflaggen, Queerflaggen, aber auch Sprüche von Zitate von schwarzen queer-feministischen Frauen wie Audre Lorde. Und ach, es war einfach diese ganze Atmosphäre und auch wie Studierende da zusammenkamen. Wir waren bei so einem Suppenmittagessen mit dabei. Es war einfach total schön, so einen Ort kennenzulernen und ein Gespräch mit Kerstin zu haben, wo wir einfach auch aus ihrem reichhaltigen Erfahrungsschatz hören und lernen konnten. Ich habe Kerstin kennengelernt, weil sie mich auf der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Karlsruhe vor 2 Jahren mal eingeladen hatte zu einem Podium über Safer Spaces von Menschen, die negativ durch Rassismus benachteiligt sind und die von Queerfeindlichkeit betroffen sind. Und in diesem internationalen Kontext habe ich Kerstin kennengelernt und Kerstin macht auch viel für queere Rechte in der weltweiten Ökumene. Und auch darüber haben wir im Podcast gesprochen, in dem Gespräch. Außerdem ist Kerstin noch systemische Supervisorin, Coach und Mediatorin. Und seit 2015 verfasst sie Blogbeiträge im Online-Magazin evangelisch.de in der Rubrik Kreuz und Queer. Und ich bin außerdem noch mit Kerstin zusammen im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Und das Gespräch war einfach total schön. Wir haben super viel gelernt und auch ich wünsche euch jetzt hier aus Kroatien ein gutes Weiterhören und hoffe, ihr habt auch einfach einen schönen Sommer, wo ihr ja auch irgendwie nochmal so die erste Hälfte des Jahres Revue passieren lasst. So geht's mir immer im Sommer und wo ihr nochmal Zeit habt, über Dinge nachzudenken, die im Alltag oft irgendwie, ja, wo einfach keine Zeit für ist, wo vieles zu kurz kommt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein gutes Hören und einen wunderschönen Sommer.
Oh. Und da sind wir auch schon in der ESG Mainz bei Kerstin Söderblum. Schön, dass wir hier sind. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz, Kerstin.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns sehr, hier im schönen Mainz zu sein. Und wir haben für den Anfang eine kleine Einstiegsfrage mitgebracht. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? Einfach so eine Icebreaker-Frage am Anfang. Na gut, okay. Und zwar lautet die Frage, was ist die meistgenutzte App auf deinem Handy?
Aha. Ich würde sagen WhatsApp. Mhm.
Bei mir ist WhatsApp die zweitmeistgenutzte.
Bei mir ist die Bibel-App die meistgenutzte.
Ach nee, das tu doch nicht so.
Niemals.
Also, ganz klar.
Ja, nee, Instagram und dann WhatsApp und dann, glaube ich, Pinterest.
Echt? Okay. Ah, Pinterest würde ich gerne noch ein bisschen mehr. Mhm. Würde mir, glaube ich, besser tun, als wenn Instagram auf Platz 1 steht. Aber es ist schon Instagram bei mir. Mhm.
Ja. Ja gut, das war's auch schon. Dann kommen wir jetzt zu der heiß begehrten Frage der drei Fun Facts über dich, Kerstin.
Die einzige Frage, auf die sich unsere Gästinnen immer vorbereiten müssen.
Alle sagen immer, eure Fragen, ja, war alles okay, aber die drei Fun Facts, boah, bin ich froh, dass ich das vorher wusste, weil da musste ich echt überlegen.
Genau, so ging es mir auch. Also, die drei Fun Facts über mir. Über mich, so heißt das Wort. Genau, ja, musste wirklich nachdenken. Das Erste, was mir eingefallen ist, zwischen 16 und 18 war ich in einem Jugendchor und habe das Brahms-Requiem, das deutsche Requiem, mitgesungen. Und in dieser Zeit hatte ich die Europa-Schallplatte vom Brahms-Requiem und die habe ich mir ungelogen jeden Tag mindestens einmal reingezogen. Und in der Zeit habe ich mit meiner Schwester zusammen in einem Zimmer gewohnt. Und ich glaube, ich habe meine Schwester zur Weißglut und in den Wahnsinn damit getrieben. Aber ich habe es geliebt und liebe das Brahms-Requiem immer noch.
Hast du Sopran oder Alt gesungen?
Ich habe Sopran gesungen. Zweite Sopran, wenn es möglich war. Das ist immer noch meine Stimmlage. Mhm. Genau. Erstens. Zweitens. In meinen 40er Jahren, was zugegebenermaßen schon etwas her ist, rede ich nicht so gern drüber, habe ich insgesamt 6 Marathons gelaufen, unzählige Halbmarathons, um es zu trainieren. Da bin ich immer noch sehr stolz drauf, auch wenn das weit weg von dem ist, was ich jetzt könnte. Egal, ich bin es gelaufen und ich denke am liebsten über meinen letzten Marathon nach. Den habe ich in New York abgeliefert sozusagen. Da habe ich auch selbst ein Jahr gelebt und es war ein ziemlich starkes Gefühl, dort Marathon zu laufen.
Wow.
Ja.
Super.
Genau. Das hat so ein bisschen was von so einem Hollywood-Film, ne? So,
ja, also da bin ich echt stolz drauf. Genau, in den 40ern musste ich es mir beweisen, dass ich es kann. Wie gesagt, heute ging es nicht mehr. Mein drittes.
Ich bin unter 40 und ich könnte es auch nicht.
Ich denke auch die ganze Zeit jetzt drüber nach. Ich bin ja letztes Jahr 40 geworden. Wir haben das ein, zwei Mal hier im Podcast thematisiert.
Ein, zwei Mal.
ist okay, es war Dauerthema im letzten Jahr. Aber
man konnte merken, dass es Sarah sehr beschäftigt hat.
Ja, das kann ich verstehen, ehrlich gesagt.
Ich rede aber in diesem Jahr nicht mehr darüber, dass ich 41 werde. Das
ist irgendwie schon so ein Meilenstein, ne?
Die Brücke übersprungen. Naja, jedenfalls, du hast ganz oft betont, dass es in den 40ern waren, also
Ja, Sarah, halt dich mal ran. Jetzt hast du gerade angefangen mit den 40ern.
Ich bin jetzt schon meinen Trainingsplan im Kopf durchgegangen.
Ja, also bitte, du hast doch einen. Ich sehe dich doch immer auf Insta und so weiter. Du läufst doch und so. Ich glaube, du hast gute Voraussetzungen.
Das macht sie nur, um Reels aufzunehmen.
Ah, okay, schon verstanden. Okay, naja, so ein bisschen trainieren muss man schon. Also auch für mich war das kein Spaziergang, aber ich bin, wie gesagt, heute noch stolz drauf.
Wow, ja, kannst du auch.
Und dann darf ich fragen, deine Bestzeit?
Die willst du nicht so direkt wissen. Also okay. 4,5 Stunden, das war jetzt, es ging nicht ums Schnelllaufen, es ging einfach ums Durchhalten und eigentlich auch ums Trainieren, ums Abschalten, ums Laufen. Das ist für mich auch eine Form des Gebets, da könnte ich viel drüber zu erzählen. Wow. Das brauchen wir vielleicht jetzt nicht so direkt hier, aber eine andere Podcast-Folge. Jedenfalls, das hat für mich tatsächlich auch eine spirituelle Dimension und insofern war das Laufen. Ist es übrigens noch, aber eben nicht mehr auf dem Niveau. Wow. Schaffe ich nicht mehr. Ist auch gut so. Das Dritte, darüber musste ich länger nachdenken und dann ist mir doch was eingefallen. Ich habe nämlich tatsächlich noch nie in meinem Leben ein Auto besessen.
Oh.
Ich bin also einer aus dieser Mars-Spezie, die auch immer sehr besonders angeguckt wird, wenn sie sagt, ich habe kein Auto, ich hatte noch nie eins und es muss auch anders gehen. Kommt nicht bei allen gut an. Das heißt, ich versuche konsequent alles, was geht, mit dem Fahrrad zu machen, zu laufen oder eben mit Öffis.
Hast du dazu, ein E-Bike oder?
Ja, ich habe auch ein E-Bike. In Mainz ist das ziemlich wichtig zu haben, weil hier schon auch so ein paar Hügel im Weg stehen. Das ist großartig, seitdem ich das habe, und das ist im Grunde mein Mercedes. Seit 18 Jahren lebe ich mit meiner Liebsten aus Köln zusammen. Das heißt, seit 18 Jahren pendel ich von verschiedenen Orten nach Köln. Und wenn ich mal ganz viel Langeweile habe, dann schreibe auch ich meine Zugmemo an. Denn da kommt dann schon so einiges zusammen, wenn man das alles immer mit dem Zug machen muss. Das ist nicht nur vergnügungssteuerpflichtig.
Oh ja, das glaube ich. Aber hast du denn einen Führerschein?
Ja, ich fahre auch. Ich leihe mir auch schon mal ein Auto aus. Meine Liebste hat auch ein Auto. Und wenn wir zusammen im Urlaub fahren, fahre ich weniger als sie, aber doch immerhin auch. Aber ich muss üben, 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 weil da geht einem dann auch schon mal die Übungen flöten. Mhm. Und das merkst du sofort.
Mhm. Spannend. Ja, schön. Danke.
Warum? Ja, gerne.
Also, danke. Gute Fun Facts. Wirklich gute Fun Facts.
Ja, gute Fun Facts. Ja, ja. Wir sind hier in der ESG in Mainz. Ja. Hier bist du ESG-Fahrerin und wir haben gerade schon Suppe im Hof gegessen. Ja. Hier ist echt auch viel los. Und
Kuchen gab es auch.
Ja, ja. Kuchen gab es auch. Die StudentInnen haben gekocht und das alles vorbereitet. Das war irgendwie schon eine richtig schöne Atmosphäre. Ich finde auch, also Podcast ist ja nur hören, deswegen beschreibe ich mal kurz. Wir sind auch hier direkt angekommen und deine Kollegin hat uns sehr herzlich in Empfang genommen und dann, also dieser ganze Campus, und dann kamen wir hier in das Gebäude und direkt auch schon Regenbogenflaggen haben uns empfangen, und in deinem Büro steht ein Zitat von Audre Lorde und du hast einen Regenbogenteppich und dann steht da auch so ein Schild mit Welcome in Regenbogenfarben und was steht da? All sizes, all colors, all cultures, all sexes, all beliefs, all religions, all ages, all types, all people are welcome. Und das strahlt, finde ich, hier so, das strahlt einem einfach alles so entgegen.
Mhm.
Darüber schreibst du auch in deinem Buch. Es ist auch jetzt nicht so, also du hast ein Buch geschrieben über queersensible Seelsorge. Und am Ende schreibst du auch, ich nehme jetzt das Ende von deinem Buch vorweg, ist jetzt auch nicht so.
Spoiler.
Ja. Du hast eine Liste über Safer Spaces am Ende. Und man merkt, dass ihr wirklich mit jeder Pore, mit jedem Deko-Element das hier auch ausstrahlen wollt.
Mhm. Ja, es freut mich sehr, dass das direkt auch so bei euch ankommt. Das ist für mich und hier für das gesamte Team, dafür bin ich auch sehr dankbar, wirklich wichtig, dass wir hier nicht nur sagen, sondern auch zeigen und leben, dass hier Hashtag All are Welcome sind. Das ist somit das Motto, alle sind willkommen hier in der ESG, mit den Studierenden zusammen ausbaldowert. Und das heißt für uns, dass wir das versuchen. Das heißt noch lange nicht, dass das immer klappt. Und hier gibt's auch Krisen und Streit und Konfliktgespräche, klar, das gehört dazu. Aber wir bemühen uns um diese Gastfreundschaft. Und die geht wirklich damit los, dass wir hier bestimmte progressive und inklusive Regenbogenflaggen entworfen haben. Und unten drunter steht, diese ESG, also evangelische Studierendengemeinde, ist queer-freundlich. Und sie ist auch freundlich anderen Menschen, gerade Minderheiten gegenüber, aber natürlich allen Studierenden und auch nicht nur solchen, die studieren, sondern die hier vorbeikommen und mitmachen wollen, die sind hier herzlich willkommen. Und das versuchen wir online, offline und in der Art und Weise, wie wir hier Gastfreundschaft leben. Immer viel kochen und gemeinsam essen und lachen und feiern auch zu zeigen.
Das ist eine tolle Gemeinschaft einfach. Das merkt man sofort, auch wenn man hier nur kurz zu Gast ist. Aber nochmal zurück zu dir,
ja.
Nochmal einen Schritt zurück. Was hat dich denn ursprünglich dazu inspiriert, überhaupt Theologin zu werden und dich auch insbesondere mit queersensibler Theologie auseinanderzusetzen?
Ja, Theologie, das war mir wirklich nicht in die Wiege gelegt. Ich komme eigentlich aus einer humanistisch gebildeten hanseatischen Familie. Meine Eltern kommen beide aus Hamburg. Uns hat es aber aufgrund der Arbeit meines Vaters ins Hessische verschlagen. Dort bin ich auch aufgewachsen. Ich bin auch getauft, konfirmiert und alles, aber es hat mich nicht wirklich gepackt. Ich habe da keine starke Sozialisation. Ich bin allerdings nach meinem Abitur für ein Jahr in Kanada gewesen, in Montreal. Dort haben zu der Zeit Freundinnen meiner Eltern gelebt, die mich aufgenommen haben. Und dort habe ich so ein bisschen alles Mögliche studiert und geschnuppert. Ich wollte eigentlich Französisch und Englisch studieren. Und dort habe ich tatsächlich eine internationale Hochschulgemeinde, so wie ich jetzt hier auch lebe und Pfarrerin bin, kennengelernt. Und das war mein Zuhause für dieses Jahr. Da waren Studierende aus aller Welt, mit ganz unterschiedlichen Konfessionen, auch da schon jünger, älter, black and white, colored people von Asia und Lateinamerika und wo auch immer. Und das war mein Zuhause. Und ich war immer gerne da. Ich war dankbar für jeden Tee, den ich da bekam, weil ich minimal wenig Geld hatte. Und am Ende dieses Jahres, ich habe freiwillig dort auch verschiedene Wochenenden mitgemacht und gerne mitgeplant und mitgedacht, weil es einfach auch, weil ich da gerne war und das mein Zuhause war, hat mich die Studierendenpfarrerin, University Chaplain, eine Anglikanerin, zur Seite genommen und nochmal zum Essen eingeladen und bedankt für mein ehrenamtliches Engagement und hat mich gefragt, sag mal, Kerstin, könntest du dir vorstellen, Theologie zu studieren? Und ich fiel aus allen Wolken, nee, ich will doch Sprachen studieren. Da sagt sie, naja, Sprachen, die laufen dir ja nicht weg. Es ist super, wenn du Französisch, Englisch sprichst, egal was du machst. Aber willst du nur das Zeug von anderen Leuten übersetzen? Du kannst selber denken und denk mal drüber nach. Mhm. Das habe ich mit in die Semesterferien genommen. Ich bin mit drei anderen Studierenden Cross Canada in so einem ollen, umgebauten Ford mit Zelt und Pipapo gefahren. Und am Ende dieser Semesterferien habe ich mich entschieden, och, ich probiere es einfach mal. Ich wusste nicht, dass man dann auch noch Latein und Hebräisch lernen muss und so vieles anderes mehr, aber ich habe es einfach gemacht. Genau. Ich habe es gemacht und mitten in meinem Studium, jetzt zum zweiten Teil der Frage, hatte ich mein Coming Out. Habe also zum ersten Mal für mich kapiert, dass ich mich in Frauen verliebe und dann etwas später auch kapiert, dass das jetzt mit der Theologie vielleicht nicht so gut zusammenpasst. Und ich habe mich damals wirklich gefragt, schmeiße ich den ganzen Laden hin und was kommt dann? Mache ich, bleibe ich dabei und so weiter? Und ich bin heute noch sehr dankbar, dass ich mein Hauptstudium in Hamburg verbracht habe, an einer großen Uni, wo auch beim AStA schon ein Frauen-Lesben- und ein Schwulen-Referat, so hieß es damals noch nicht, Queer-Referat oder so, gab und ich dort Bilder gesehen habe von Studierenden, die ganz selbstverständlich ihr Queersein gelebt haben. Und ich dachte, naja gut, wenn die das können, kann ich es auch, aber kann ich das auch mit der Theologie verbinden? Damals gab es noch schreckliche Denkschriften, auch von der EKD und einigen Landeskirchen, die gerade mal so eben sagten, wir sind in den 80er Jahren, ich bin ja schon einen Tag älter, ja, sie sind auch Christen, Christinnen, aber vielmehr auch irgendwie nicht, ne? Und wir haben dann selber unsere feministischen, lesbisch-feministischen Arbeitskreise gebildet, haben alles aus den USA und England bestellt, was es so gab. Damals gab es noch kein Internet. Und haben es gelesen und in unseren Kontext übertragen und uns dadurch gegenseitig gestützt und gestärkt und gesagt, na klar machen wir das. Wir wollen die Kirchen und die Theologien nicht nur irgendwelchen frommen und rechten Kreisen überlassen. Also müssen wir es selber machen. Mhm. Und wenn es halt noch keine Vorbilder gibt, was es damals nicht gab, dann müssen wir irgendwie selber machen.
Müsst ihr selber die Vorbilder sein?
Das dachte ich damals noch nicht. Und heutzutage denke ich manchmal in der stillen Minute, vielleicht ist es doch ein bisschen so.
Ach Kerstin, ihr hören bestimmt gerade, die ein oder andere Person hört wahrscheinlich gerade zu und denkt sich, Mensch, Kerstin Sederblum, die ist doch mein Vorbild. Also da habe ich auch schon solche Stimmen gehört. Und wie wichtig das ist. Ja, spannend. 80er Jahre, wow. Der Weg zu deinem Buch, das ist ja erst letztes Jahr erschienen.
Richtig, ja, genau.
Das ist ja ein langer Weg dahin. Inwiefern haben dich denn dann also queere Theologie, vielleicht erstmal nochmal die Frage, wie definierst du das überhaupt, queere Theologie? Ich meine, du hast schon gesagt, ne, ihr habt euch dann Sachen aus Amerika bestellt und so, dass da merkt man schon, da gab es vielleicht noch schon was, als es hier noch nichts gab. Jetzt gibt es ja auch eine Menge hier, wobei Luft nach oben ist auch da immer da.
Auf jeden Fall.
Aber wie würdest du denn queere Theologie definieren?
Ja, gute Frage. Also zunächst mal zu queer. Queer ist ja auch eben ein englisches Wort und heißt zunächst mal wörtlich übersetzt so viel wie seltsam, verrückt, verdreht, komisch. Im Deutschen sagt man auch quer, aber seitdem es die Querdenker gibt, sage ich das nicht mehr so gerne. Trotzdem heißt es das in der Grundbedeutung. Und was man weiß, wenn man Native Speaker ist, das ist eben eigentlich ein Schimpfwort, ein Slurword für Lesben, Schwule, Bi, Trans, intergeschlechtliche Personen ist. Und das Interessante ist, dass in den 80er, 90er Jahren des 20. Jahrhunderts die Leute angefangen haben, dieses Wort für sich zu reclaimen, also zurückzuholen und als positive Selbstbeschreibung zu nutzen. Und so wird es bis heute gebraucht, auch als so ein übergreifendes Dachwort, was eben alle mit verschiedenen sexuellen und geschlechtlichen Identitäten verbindet und kritisch gegen Heteronormativität und Zweigeschlechtlichkeit, also so ein kritisches Moment ausdrückt. Deshalb gibt es auch die Queer Theory, die queere Theorie, die sich gegen diese Heteronormativität und der Zwang zur Zweigeschlechtlichkeit wendet. Und im Hinblick auf die Theologie ist es zunächst mal, sage ich immer, es ist eine kontextuelle Theologie, die von queeren Personen und queerfreundlichen Personen aus betrieben wird, als Subjekt und nicht als Objekt von irgendwas, sondern in der Subjektposition. Und sie erlauben sich, aus ihren Kontexten mit queeren Fragen und queeren Lebenserfahrungen biblische Texte, theologische Texte, alle möglichen Texte anzuschauen, kritisch zu hinterfragen nach Heteronormen und zweigeschlechtlichen Normierungen und auch nach Leerstellen und Zwischenräumen zu suchen, wo vielleicht queere Spuren, homoerotische Spuren, aber eben auch andere Geschlechtsidentitäten in den verschiedenen biblischen und historischen, aber eben auch theologischen Texten vorkommen. Das heißt, die queere Theologie will nicht eine neue Systematik aufbauen, sondern eher Luft reinlassen in die alten Systematiken und eher sozusagen als Querschnittsforschungsperspektive alles mit queerer Brille anschauen. Und zwar immer aus der Subjektposition und aus einer kritischen Position. Also diese Hermeneutik des Verdachts, so wie es auch FeministInnen und viele BefreiungstheologInnen genutzt haben, die schwingt immer mit. Man guckt immer sich die Machtposition an. Wer hat das Sagen? Wessen Position wird weitergetragen? Welche wird verschluckt, ausgelassen, wegtabuisiert und zensiert? Das ist genau die Blickrichtung von queerer Theologie, das wieder auszubuddeln, zu rekonstruieren, die Leerstellen aufzufüllen und sich zu erlauben, auch kreativ, performativ und provokant diese Lücken zu füllen. Da, wo wir es nicht wissen, da wird eben auch sozusagen mit den Texten gespielt aus eben einer queeren Perspektive. Und dann wird geschaut, was dabei rauskommt. Und das ist ziemlich spannend.
Total spannend. Also das, was wir in deinem Buch gelesen haben über die queere Relektüre der Bibel, fand ich auch schon sehr, sehr spannend. Einige Geschichten, die kannte ich schon und auch die Lesart, die queere Lesart, der Josefsgeschichte zum Beispiel, ein kleiner Vorgeschmack auf unsere neue Alle-Kinder-Bibel 2. Da wird sie drin sein.
Toll.
Und Josef hat ein fantastisches Kleid an.
Ah, wie schön.
So ein schönes Prinzessin-Kleid. Naja, aber genau, manches kannte ich schon, aber manches war mir auch ganz, ganz neu. Und kann ich mir das jetzt so vorstellen, wie auch feministische Theologie als Querschnittsthema oder auch befreiungstheologische Ansätze oder einen rassismuskritischen Blick, einen ableismuskritischen Blick, also auch einen intersektionalen Blick eigentlich auf die Bibel, auf Bibeltexte, oder?
Best case würde ich sagen, auf jeden Fall intersektional und auch interdisziplinär. Also wenn Menschen eine queere Brille aufziehen und sich erlauben, ihren eigenen Kontext, also eine queere Lebenserfahrung oder einen queeren Kontext mit in Schwingung zu bringen zu biblischen Geschichten, dann geht's genau los mit der queeren Relektüre. Und insofern ist es zunächst mal einfach tatsächlich eine kontextuelle Theologie, so wie auch alle Befreiungstheologien, feministische, postkoloniale Theologien, kontextuelle Theologien sind. Und das Wichtigste ist mir eigentlich immer deutlich zu machen, hallo, Theologien sind immer kontextuell und subjektiv. Das ist nämlich ja einer der Hauptvorwürfe, der auch rassismuskritischen und postkolonialen Theologien gemacht wird. Ja, das ist ja total subjektiv und aus einem bestimmten Kontext heraus. Und da sage ich immer nur, ja, auch die weiße mittelalterliche, lehrdogmatische Theologie ist eine kontextgebundene, subjektive, interessengeleitete Theologie, die sich über Jahrzehnte leisten konnte, ihren Kontext und ihre Interessen nicht deutlich auf den Tisch zu legen, sondern es als normal bezeichnet hat, in Anführungsstriche. Und genau gegen diese Form von Normalisierung und Normalitätsvorstellung geht queere Perspektiven, gehen queere Blicke und theologische Denkfiguren ganz kritisch an. Genauso wie das auch andere befreiungstheologische und postkoloniale und intersektionale Theologien tun. Und sie tun es noch stärker tatsächlich, wenn sie sich intersektional verknüpfen. Also wenn nicht nur die Normierung zur Heteronormativität und Zweigeschlechtlichkeit angeguckt wird, sondern gleichzeitig auch, und auch da muss ich weiterlernen, geschaut wird, was hat das eigentlich auch mit einer kolonialen Geschichte der Theologie zu tun oder eben auch mit der Normalisierung von Weißsein, von weißen Erfahrungen und so weiter, das wieder andere Menschen ausklammert und wegzensiert und deren Erfahrung othered, also als anders und häufig als minderwertig beschreibt. Das immer wieder rauszuholen, zu rekonstruieren und deutlich diese Mechanismen zu verstehen und anderen auch deutlich zu machen, dass es nicht um besser und schlechter wird, sondern wir müssen diese Figuren verstehen, damit wir auch die Macht, die da drin steckt, auf Jahrzehnte hin immer weiter eine bestimmte Theologie als normal anzusehen, statt sie kritisch in ihren Kontext einzubinden. Das ist eine der Aufgaben von queerer Theologie. Und als letztes vielleicht noch, eine der Aufgaben ist auch, queere Lebenserfahrungen dabei sichtbar zu machen und sich zu erlauben, queere Lebensgeschichte und biblische Geschichten aufeinander zu beziehen und zu schauen, was dann passiert, was geht dann in Schwingung. Und dann wird's interessant.
Und du hast ja auch Erfahrung gemacht als lesbische Theologin. Mhm. Wie hat das deine wissenschaftliche Arbeit, aber auch deinen seelsorgerlichen Ansatz beeinflusst? Mhm.
Ja, wie ich eben schon sagte, theologische Arbeit ist für mich kontextuelle Arbeit. Das heißt, ich kann gar nicht davon absehen, dass ich meine eigene Lebensgeschichte und meine Erfahrung mit in Theologietreiben einbeziehe. Und das heißt für mich persönlich, dass ich eben auch als lesbische Theologin meine Erfahrung mit einbeziehe und dass das mein theologisches Arbeiten prägt. Ich bin auch geprägt davon, dass ich von vielen im Laufe meines Lebens erfahren habe, dass sie mit der lesbisch-schwulen Lebensweise oder auch mit anderen Geschlechtsidentitäten nicht einverstanden sind. Dass es zum Teil als defizitär, als sündig, als dreckig oder schlecht angesehen wird. Und diese Erfahrungen haben mich nachdenklich gemacht und auch kritisch gegenüber bestimmten Wordings in der Theologie gemacht. Und das fließt alles dann mit ein, wenn ich biblische Geschichten lese oder auch theologische Texte höre oder Predigten höre und ich mich frage, hat das jetzt was mit meinem Leben dazu zu tun oder geht das über meine Lebenserfahrung hinaus oder berührt es die gar nicht, weil immer nur eine bestimmte Normalitätsbiografie angedacht wird, die halt in der Regel weiß, hetero, bildungsbürgerlich oder wie auch immer ist, oder wer ist drin und wer ist draußen? Mhm. Diese Frage beschäftigt mein theologisches Arbeiten ganz grundlegend.
Mhm. Das klingt auch nach einigen Widerständen. Und
ja.
Da würde mich mal interessieren, Kerstin, wie bist du mit diesen Herausforderungen, die ja mit einherkamen, dann auch umgegangen und was hast du daraus gelernt? Und vielleicht auch hat sich dein Umgang mit solchen Widerständen auch verändert im Laufe der Jahre?
Um hinten anzufangen, ganz sicher. Ich bin sicherlich abgeklärter, ruhiger, gelassener geworden. Also wenn ich mich vergleiche mit meinem 20-jährigen Ich, da war ich wirklich so echt auf Krawall gebürstet und habe die Punching Balls genommen, die mir in den Weg kamen und habe einmal reingehauen. Also wirklich, da war auch Wut, da war Frust, da war auch Empörung darüber, dass so viel Ungerechtigkeit mit religiöser Sprache legitimiert wird. Und dagegen bin ich angedonnert und habe mir aber auch ganz schön viel Beulen dabei abgeholt. Mhm. Und im Laufe der Jahrzehnte und auch im Vergleich mit meinen Lebenserfahrungen dann als Pfarrerin, klar, dann machst du mehr Kompromisse, musst du auch, sonst überlebst du das nicht, bin ich viel mehr auch dazu übergegangen, dieses Motto für mich in Anspruch zu nehmen, choose your fights. Also überleg dir gut, welche Kämpfe du kämpfen willst und welche du auch bitteschön an dir mal vorbeiziehen lässt, weil sonst brennst du aus. Und also welche Prioritäten hast du? Was ist dir so wichtig, dass du da mit Leidenschaft immer gegen angehst, weil ich einfach da auch für eine bestimmte Gerechtigkeit und brenne und mich dafür immer wieder einsetzen würde? Und wo sage ich, komm, also lass stecken und lass es einfach. Mhm. Und da ist im Laufe der Jahre wirklich viel passiert. Auch tatsächlich eine andere Resilienzstrategie, würde ich das jetzt mal etwas hochgestochen nennen. Bestimmte Unverschämtheiten und Beleidigungen 1,5 Meter mindestens von mir entfernt zu halten. Und das einfach nicht mehr auf mich zu beziehen, sondern eher zu sagen, das ist dein Problem und nicht meins. Hm.
Was würdest du denn der 20-jährigen Kerstin raten?
Der 20-jährigen Kerstin würde ich sagen, hau rein. Ist gut so, dass du die Energie nutzt, die du da hast. Aber ich würde ihr von heute aus sagen, schütz dich besser. Hm. Ich habe mich damals vielleicht auch in dieser Begeisterung und diesem Gefühl, das kennt ihr sicher auch als 20-Jährige, was kostet die Welt? Das muss doch irgendwie alles auf einmal zu verändern sein und dann irgendwann zu merken, nee, so läuft es nicht und allein schon mal gar nicht. Es muss vernetzt laufen, es muss mit anderen zusammen. Ich darf mich dem nicht allein aussetzen, sonst haut's dich um. Und der würde ich gerne dann zurufen, ja, hau rein, aber pass einfach nochmal besser auf dich auf.
Hm. Apropos 20-Jährige, du bist ja Hochschulpfarrerin ja. hier und wie wir schon gehört haben, sehr erfahren in der Seelsorge, vor allem auch mit queeren Menschen. Und natürlich mhm. würden wir jetzt niemals alle queere Menschen über einen Kamm scheren mhm. oder alle in eine Schublade packen. Aber vielleicht kannst du aus deiner Erfahrung, aus deiner Berufserfahrung, aus deiner persönlichen Erfahrung beschreiben, was sind so die besonderen Herausforderungen, die queere Menschen erleben und besonders halt in kirchlichen Kontexten mhm. und wie gehst du da in deiner Seelsorge, in deinem seelsorgerlichen Ansatz mit um?
Ja, queere Menschen gerade im kirchlichen Kontext haben auch als heutige 20-Jährige leider muss ich sagen, häufig schon sehr viel Mist erlebt. Mhm. Also das heißt, die haben in ihren gerade wenn sie aus frommeren Kreisen kommen, und damit will ich nicht automatisch sagen, fromm ist queerfeindlich oder evangelikal ist queerfeindlich, das stimmt schon lange so nicht mehr. Aber es gibt eben Orte, die einfach nicht safe sind für queere Menschen. Und das heißt, die haben von geistlichen AmtsträgerInnen oder auch anderen kirchlichen MitarbeiterInnen oder jungen Leuten, die sie eigentlich cool finden, queerfeindliches gehört, häufig mhm. mit der Bibel in der Hand. Und das haut rein. Und das schmerzt doppelt und dreifach, zumal wenn man irgendwann lernt, zu sich zu stehen und zu sagen, ja, ich bin immer so, wie ich bin, ich liebe die Person, die ich liebe, oder ich fühle mich in meiner Geschlechtsidentität so, wie ich mich fühle und dazu stehe ich auch, haben es nicht wenige erlebt, dass sie aus ihren sozialen und vor allen Dingen religiösen Gemeinschaften rausfliegen oder nicht mehr dazu passen oder nicht mehr reinpassen. Oder aber vor die Alternative gestellt werden, entweder du änderst dich und glaubst mehr oder du musst gehen. Das heißt, das sind massive Erfahrungen von Heimatverlust, von Schmerzen und Traumatisierung, die zum Teil chronifiziert ein Leben lang da aktiver oder passiver das Leben bestimmen. Und das muss ich wissen als Seelsorgerin, wenn queere Personen zu mir in die Sprechstunde kommen. Das heißt noch lange nicht, dass das automatisch immer sofort auf dem Tisch liegt. Das kann aber der unten drunter liegend sein. Und solche traumatischen Erfahrungen bedeuten, dass ich sehr, sehr vorsichtig und achtsam aufpassen muss, auch welche religiösen Angebote ich mache. Gerade dann, wenn man mit religiöser Sprache traumatisiert wurde, hilft es wenig, dann sozusagen mehr vom selben zu bekommen. Das heißt, religiöse Sprache passt dann überhaupt nicht. sondern eigentlich das, was in jeder Seelsorge gut und angemessen ist, nämlich erstmal zuhören. Deutlich machen, du bist so, wie du bist, Gottes geliebtes Kind. Du musst dich für nichts rechtfertigen. Queer und religiös passt hervorragend zusammen. Also, dass das einfach erstmal klar im Raum steht, aber ansonsten zuhören, 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 zuhören und deutlich machen, dass alles hier Platz hat, aber möglicherweise auch nicht alles hier bearbeitet werden kann. Mhm. Denn wenn handfeste Traumatisierungen vorliegen, hat die Seelsorge auch eine Grenze. Dann muss ich auch überweisen, sozusagen in Anführungsstrichen, und dann sind vielleicht eher psychotherapeutische Verfahren oder andere therapeutische Hilfe nötig. Aber eine ganze Menge trotzdem, gerade wenn es um Glaubensfragen und das Ringen mit einem Gottesbild, was eben queerfreundlich ist, statt queerfeindlich und richtend ist, da kann ich sehr viel auch in diesem Raum, wenn es darum geht, wenn das das Anliegen der Leute ist, machen. Und darum bemühe ich mich genau dann auch, deutlich andere Angebote zu machen, eben als das, was die Leute in ihren Heimatgemeinden erlebt haben.
Krass, ich bin auch immer wieder, also ich kenne auch, ich habe direkt mehrere Geschichten irgendwie so im Kopf auch von Menschen, die sowas erleben mussten, und finde es ja immer wieder erschreckend, wie Kirche, wie ChristInnen handeln und was da auch alles an Nächstenliebe ausgeblendet wird, um die Moral durchzusetzen. Also das, ja, finde ich immer wieder, ja, fehlen mir eigentlich fast die Worte zu. Und was da alles dann auch gerade auch so nochmal neben dem Heimatverlust dann auch nochmal theologisch und geistlich und so aufgearbeitet werden muss, wie gut ja, wie gut, dass es Menschen wie dich da gibt. Und vielleicht nochmal die Frage auch diesbezüglich, gibt es auch Beispiele für seelsorgerliche Ansätze oder spezielle Projekte, in die du involviert warst, wo du sagen würdest, ja, das ist sehr, das kann ich auch anderen empfehlen, oder das sind auch Dinge, die man tun kann, oder wo du einfach sehr viel Positives erlebt hast, was Kirchengemeinde, was Kirche tun kann.
Ja, also ich für mich persönlich erstmal, ob das so übertragbar ist, überlege ich noch, kann sagen, dass ich in den Jahren 2018, 2019 in einem sogenannten Mentoring-Programm mit aktiv war als Mentorin. Das wurde aufgesetzt vom European Forum of Christian LGBTI Plus Groups. Das ist ein europäisches Netzwerk von über 40 queeren christlichen Mitgliedsgruppen aus über 25 europäischen Ländern, wirklich Nord, Süd, Ost, West, gerade auch aus Osteuropa sehr viele Gruppen. Und da haben wir jeweils 10 Tandems zusammengebunden aus ost- und westeuropäischen Ländern. Und ich war zum Beispiel konkret mit einer 23-jährigen jungen Frau aus Moskau in Russland zusammen in einem Tandem. Und wir waren fast 2 Jahre zusammen, eben als einzelnes Tandem, aber auch als Gruppe von insgesamt 20 Leuten aus ganz Europa, die wir uns am Anfang, in der Mitte und am Schluss auch jeweils fast eine Woche lang anlässlich und am Rand von verschiedenen europäischen Tagungen getroffen haben und ansonsten digital zusammengeschlossen waren, regelmäßig Gespräche geführt haben, uns gegenseitig begleitet haben. Das war keine Einbahnstraße, sondern wirklich Begleitung auf Augenhöhe. Und wir haben uns auch gegenseitig besucht. Das war in der Zeit auch in Moskau noch möglich. Heute ist das alles überhaupt nicht mehr denkbar, weil die Leute, auch die Leute, die ich da vor Ort kennengelernt habe, komplett kriminalisiert sind. Also das muss man sich mal reinziehen, ja. Also alles, was nur im weitesten Sinne nur von Ferne mit einer Regenbogenfahne belegt ist, ist kriminell. Ist eine kriminelle und zum Teil sogar terroristische und ich weiß nicht was Vereinigung, die russische Familienwerte untergräbt und also ein Kram. Also da will ich gar nicht drauf eingehen, da wird mir schlecht. Aber mit dieser jungen Studentin, die mit anderen zusammen in Moskau eine christliche queere Gruppe geleitet hat und so Bibeltalks und kleine Andachten gefeiert hat. Mit der habe ich zusammengearbeitet und sie auch begleitet über das Mentoring-Programm hinaus, auch seelsorgerlich, weil sie Schwierigkeiten mit ihrem Coming-out hatte. Ihre Eltern haben sie nicht mehr akzeptiert. Ihre Ursprungsgemeinde, orthodoxe Kirche, muss ich vielleicht nicht mehr sagen, hat sie nicht akzeptiert und so weiter und so fort. Da gab es viele Herausforderungen. Dieses Mentoring-Programm auf Augenhöhe, so würde ich es mal nennen, hat mir unendlich viel gegeben und auch dieser Gruppe von 20 Leuten insgesamt ganz viel gegeben. Und ich wünsche mir tatsächlich mehr solche Projekte, weil sie nicht nur das Internationale und das Interkonfessionelle und das Miteinanderlernen so stärkt, sondern auch deutlicher macht, dass es in der Seelsorge tatsächlich, das würde ich auch sonst sagen, nicht nur um Einbahnstraßen geht. Von allen Leuten, die zu mir in die Seelsorge kommen, weil sie tatsächlich Hilfe brauchen oder sich ein Ohr wünschen oder Zeit und Raum, den sie als sicher erleben, würde ich trotzdem sagen, dass ich garantiert genauso viel gelernt habe, einfach durchs Zuhören und Mitgehen wie die anderen. Also dieses, ich würde gerne wegkommen von Seelsorge oder jede Form von Beratung als so ein Top-Down-Ding, sondern es ist vielmehr auf Augenhöhe und da können wir, glaube ich, alle noch viel mehr von lernen.
Und auch intergenerational. Auch
absolut.
Nicht eine Einbahnstraße, ne? Weil du hast ja auch viel im Bereich der interkulturellen und raumsensiblen Seelsorge und Beratung gearbeitet. Kannst du einmal erklären, wie diese Arbeit aussieht? Also was bedeutet das, vor allem raumsensible Seelsorge? Und wie verbindest du diese Ansätze mit der queersensiblen Seelsorge?
Mhm. Ich war selber 5 Jahre lang an der Goethe-Uni in Frankfurt wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich praktische Theologie. Und in der Zeit habe ich tatsächlich sehr viel, ich würde mal sagen, ethnografische Feldforschung und dichte Beschreibungen gemacht am Frankfurter Flughafen. Und habe mir da einerseits den ganzen Passagierraum in Ausschnitten vorgenommen, aber auch den Transitraum und dort im vor allen Dingen die Flüchtlingsunterkunft am Frankfurter Flughafen. Also sozusagen Vorder- und Rückseite des Flughafens. Die glitzernde Vorderseite mit allem ist cool und das Ticket in die Welt. Und auf der anderen Seite der Transitraum, die Geflüchtetenunterkunft, da wo die Leute stecken bleiben, nach Hause geschickt werden, nicht mehr weiterkommen und so weiter und so fort. Und da hat man sofort mit, was Michel Foucault heterotope Räume beschrieben hat, zu tun. Das heißt, das sind Räume, die entweder Nicht-Orte oder verschlossene Orte, vergessene Orte sind oder sie sind abgeschlossen, ausgesondert, irgendwie anders und in der Weise besonders aussagekräftig für Machtpositionen, für die Frage, wer darf da rein, wer kommt da raus, können da überhaupt alle rein und raus? Ist dieser Ort sicher? Und wenn ja, für wen? Und so weiter und so fort. Welche Regeln, welche Verschlussmechanismen gibt es? Darüber hat sich Michel Foucault sehr stark Gedanken gemacht. Und diese heterotopen Orte sind für mich seitdem ein mitlaufender Wahrnehmungssensor, auch in der Seelsorge. Auch bei der Frage, was ist ein safer Space? Also sicher ist ein Ort nie. Safer heißt sicherer Ort, aber eben nie ganz sicher, weil diese Garantie können wir nicht geben. Lebenserfahrungen zeigen das. Was braucht es dafür? Es braucht eben ein Gespür dafür, wer kann diese Räume betreten? Sind sie barrierefrei? Wer darf hier rein? Wer kommt hier? Wer kann hier eigenständig auch rausgehen? Ist hier jede willkommen? Gibt es hier Einschränkungen? Gibt es Machtpositionen, die definieren, wie diese Räume aussehen, wie hell die sind, wie dunkel sie sind, ob sie tags, nachts, mittags oder wann auf sind? Haben hier alle Zugang und die gleichen Rechte und so weiter und so fort? Sind sie queerfreundlich? Sind sie antirassistisch? Sind sie sicher für wen oder und so weiter? Also es geht immer auch um Machtpositionen und solche Dinge. Und seitdem ich diese rauen, sensiblen Kriterien durch Michel Foucault, Marc Auger und andere gelernt habe, läuft das für mich in der Seelsorge mit. Und es passt für mich in eine queersensible Seelsorge sehr gut zusammen, weil auch dort ist es mir wichtig, aufzupassen, wie Räume gestaltet sind, so dass sie von der Atmosphäre oder andere nennen es Anmutung, so sind, dass man da tatsächlich auch gerne hinkommt und das Gefühl hat, hier kann ich jetzt durchatmen und fühle mich sicher. Also das heißt, das, was ihr am Anfang gesagt habt, hier ist es ein gastfreundlicher Ort, hier ist es hell, der ist zugänglich, hier lasse ich mich gerne nieder, ist mir sehr wichtig. Bis hin dazu, dass ich meinen Studierenden immer frage, ob sie einen Kaffee oder einen Tee, einen Keks, ein Obst, Wasser wollen. Das gehört für mich auch zu einer Gastfreundschaft dazu, die für mich mit Raumsensibilität und diesen Fragen ganz direkt zu tun hat.
Total schön, gerade auch nochmal auch Machtdynamiken da mit in den Blick zu nehmen und da ja nicht nur das Zwischenmenschliche, sondern auch den Raum mit einzubeziehen.
Genau.
Du hast einen Raum gestaltet auf der ÖRK-Vollversammlung in Karlsruhe, also die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen und hattest mich zu einem Podium eingeladen und ich saß erstmalig in meinem Leben auf einem Podium, wo es darum ging, wie wir safer spaces für queere Menschen und für Menschen of Color gestalten können. Und das in einem internationalen Austausch. Und das war sehr, sehr besonders, weil ich wirklich, ja, gerade so, wir kommen ja eben auch aus der Ökumene und aus der internationalen Arbeit. Und da so diese Intersektion, da gerade diesbezüglich zueinander zu kommen, das fand ich total schön. Das ist mir bis heute in sehr bleibender Erinnerung geblieben. Und genau, du hast diesen Raum gestaltet und hattest dazu eingeladen. Was würdest du sagen, war so dein Highlight dieses Podiums?
Ja, das Highlight für mich war, dass ihr da alle saßt. Es war, das kennt ihr auch, wenn man so Podien dazu einlädt oder sowas moderiert, ist ja immer die Hintergrundarbeit, das, was nicht sichtbar ist, die Leute erstmal alle an einen Tisch zu kriegen, das Spannendste. Sagen die zu, können die, klappt das, kommen alle rechtzeitig an und so weiter. Und dann da tatsächlich eine Mischung aus queeren Personen, Persons of Color oder auch solchen wie zum Beispiel der Amadeo Udampo, ein guter Kollege von uns, der dann ja auch digital noch zugeschaltet war, aus Indonesien, eine queere Person. Das war sozusagen erstmal das Spannendste für mich und das war einfach wunderbar zu sehen, yeah, dieses Podium gibt es. Und das sind Menschen, die sich wirklich drauf einlassen, eben dieses Intersektionale zu denken und so wie ich davon überzeugt zu sein, dass wir nur in Bündnissen weiterkommen und dass wir jetzt keine sozusagen Opfer-Olympiaden hier aufbauen dürfen, wer ist jetzt am meisten betroffen und am meisten irgendwie von was, wie, wo diskriminiert, sondern hey, es geht darum, safer spaces zu schaffen, um uns gegenseitig solidarisch zu erklären, zu schützen und auch füreinander Stimme zu erheben, wenn die einen oder die anderen gerade komplett paralysiert sind, weil sie es einfach nicht mehr ertragen, was sie im Alltag oder zu einer bestimmten Situation erleben. Das heißt, dieses Bild werde ich eben auch nie vergessen, wie du da gesessen hast, wie die anderen da gesessen haben und alle mit hochroten Köpfen und engagiert, leidenschaftlich da 2 Stunden debattiert haben. Tatsächlich, wenn ich darf, würde ich da gerne noch mal einmal einhaken, weil mir das auch wichtig ist. Ich bin das erste Mal auf einer Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 2006 gewesen in Porto Alegre in Brasilien. Da haben wir mit 4 Leuten vom Europäischen Forum, von dem ich eben schon erzählt habe, der sozusagen meine Family of Choice ist, meine Homebase, meine Wahlfamilie, Workshops angeboten, sehr an den Fringes, also sehr am Rande. Offiziell war da davon gar nichts. Und offiziell ist da auch niemand hingegangen und inoffiziell waren wir da in mini-kleinen Raum, über 80 Leute, völlig aus den. Und niemand hat sich getraut zu sagen, dass er da drin war und trotzdem war es so wichtig, weil es halt um Fragen von Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung ging und die meisten kamen aus Ländern, wo sie in ihren Kirchen nie im Leben sagen würden, dass sie schwul, lesbisch, queer, inter, trans sind. Und seitdem, seit 2006, haben wir angefangen, auch über die Vollversammlung, die ja nur alle 8 Jahre stattfinden, eine sogenannte Global Alliance zu schließen, die bis heute gibt. Zu den Vollversammlungen selber waren wir dann immer auch mit einem Stand, mit Workshops und später auch mit Side-Events, die immer offizieller wurden, auch wenn sie nicht von allen geduldet wurden, vertreten. Von queeren Personen aus allen 5 Kontinenten, immer so ein Core-Team von 25 Leuten, die sich über Jahre lang auf diese Vollversammlung vorbereitet haben, weil wir davon ausgehen und uns klar gemacht haben, wir wollen präsent sein, wir wollen als queere Personen auch aus dem globalen Süden sichtbar sein. Und jetzt wird's für mich wichtig, weil so viele sagen, ja, queer sein, lesbisch, schwul und so weiter, bourgeoises Top-Thema, westlich dekadent, bleibt mir damit bloß weg. Ist überhaupt nicht so wichtig, macht halt, was ihr wollt, aber das interessiert niemand. Und es ist kein Thema, was es in afrikanischen, asiatischen, lateinamerikanischen Ländern gibt, sondern es ist westlich importiert, aufgesetzt und deshalb unafrikanisch, in Anführungsstrichen, unasiatisch, un. Und dann denke ich zum Beispiel an Small Luke, einer intergeschlechtlichen Person aus Hongkong, über die ich jetzt ganz viel erzählen könnte und es nicht tue. Oder ich denke an Andreu aus Brasilien, eine schwule Person, Person of Color, oder ich denke an June aus Jamaika, schwarz, lesbisch, queer, Powerfrau, die ihr Land verlassen musste, weil sie die Queerfeindlichkeit und Homophobie nicht mehr ertragen hat, eine unglaubliche Odyssee hingelegt hat, bis sie jetzt in den USA lebt. Und ich könnte über all diese Personen so viel erzählen. Und wir haben deutlich gemacht, Leute, hallo, schwarze Person of Color aus Asien, aus Lateinamerika, aus afrikanischen Ländern, die gibt es da alle und die kommen aus den Ländern, die sind genauso afrikanisch, asiatisch, lateinamerikanisch wie alle anderen auch. Und die sind nicht deshalb queer, weil irgendeine westliche Dekadenz da zugeschlagen hat, sondern weil sie so sind, wie sie sind. Punkt, aus, Ende, basta. Ende der Durchsage und get it. Und das bedeutet, diese Stimmen, diese Gesichter müssen gehört werden. Und gleichzeitig sind sie aber gefährdet, weil in ihren Ländern sie häufig kriminalisiert sind. Als Person of Color, als Black Person, als queere Person. Und deshalb haben wir angefangen, Storytelling zu machen und diese Geschichten in Broschüren aufzuschreiben. Für Karlsruhe hatten wir zum Beispiel eine Broschüre mit 28 Geschichten aus allen 28 Geschichten aus allen 5 Kontinenten, aber vor allen Dingen mit Schwerpunkt aus dem globalen Süden, Person of Color, Asian People und Black Persons. Das war der Schwerpunkt. Einfach um zu sagen, diese Geschichten müsst ihr wahrnehmen, damit ihr mit euren kolonialen Mist endlich aufhört.
Gibt es die online, die Broschüre? Können wir die verlinken?
Die gibt es online, die Broschüre, die können wir verlinken und das Beste ist, sie gibt es in 8 verschiedenen Sprachen, inklusive Portugiesisch, Arabisch, Russisch und keine Ahnung was alles.
Wow, toll. Also verlinken wir auf jeden Fall unter dieser Folge, genauso wie dein Buch. Nochmal zu dem, dass Queerness irgendwie so ein westliches Kolonialprodukt sei. Wir haben unsere allererste Stachel- und Herz-Folge. Die haben wir zum Thema Homosexualität in der Ökumene, haben wir sie, glaube ich, genannt. Das war im Oktober 2020. Jonas war zu Gast, ein ehemaliger VM-Freiwilliger, der auch nicht geoutet Freiwilliger in Tansania war und sich dann, danach erst Jahre später dann auch geoutet hatte und sein Coming-out hatte und so ein bisschen berichtet hatte, auch ja, über seinen Weg. Und da hatten wir auch nochmal darauf hingewiesen, weil da gab es gerade auch von der VEM ein Journal zum Thema Queerness in Asien vor allem, wo unsere Kollegin Dini Krishmawati über Queerness, vorkolonial Queerness auf Java, glaube ich, geschrieben hatte. Ne? Und das finde ich auch nochmal
total wichtig, immer zu erwähnen, dass es auch, also die Geschichten, die du gerade erzählt hast, die Menschen jetzt, aber auch schon die Menschen vorkolonial.
Absolut.
Auch im westlichen Afrika, in der Yoruba-Tradition, gab es eben nicht nur die binären Geschlechter Mann und Frau, sondern es gab mehrere Geschlechtsformen und es war eher, also es war eben nicht, also es war eigentlich genau andersrum wie die Geschichten, die wir uns erzählen. Ne? Also das queerfeindliches Denken oder sehr binäres Denken, würde ich vielleicht eher sagen, binäres Denken zwischen Mann und Frau und Heteronormativität war das, was was Kolonialherrschaften in die Welt getragen haben, was ChristInnen in die Welt getragen haben. Und darüber müssen wir eigentlich viel mehr sprechen. Denn was ich auch manchmal höre, ist ja, dass auch, wenn wir im ökumenischen Kontext dann jetzt über Queerness sprechen wollen, hat mir letztens jemand erzählt, dann kommt häufig so der Vorwurf, naja, das ist jetzt aber auch so ein bisschen wieder kolonial, dass wir jetzt queerfreundliches Denken den in Anführungsstrichen jungen Kirchen jetzt aufdrücken wollen und damit überstülpen wir wieder ein westliches Denken. Und das ist auch nur die halbe Geschichte, oder? Was würdest du sagen?
Ich würde das absolut genauso sagen. Es ist die halbe Wahrheit. Natürlich kann es so anmuten, wir wissen es jetzt irgendwie wieder besser. Aber wenn du das so rekonstruierst, wie du es eben gesagt hast, dass man sich klar macht, und das ist eben ein wichtiger Schritt in der Rekonstruktion, dass in den meisten Ländern im sogenannten globalen Süden tatsächlich erst durch die Gesetzesbücher der britischen, französischen und auch deutschen Kolonialherren Homosexualität kriminalisiert wurde durch westliche europäische Gesetzbücher und sozusagen auch kriminalisiert wurde oder zumindest auch geothered wurde, also als anders und minderwertig angesehen wurde, dass es eine Vielfalt von Geschlechtsidentitäten gab, die eben einfach da war in den verschiedenen Ländern. Also zum Beispiel in Indonesien, wenn ich an Amadeo denke, der uns gesagt hat, da gab es mindestens 7 verschiedene Geschlechter. Viele waren gerade auch hatten eine sehr hohe Reputation als Schamanen, als spirituelle FührerInnen und so weiter und so fort. Also eine Selbstverständlichkeit, über die gar nicht so groß erzählt wurde. Sie wurde gelebt und es wurde gemacht. Es wurde geliebt, gelebt, gemacht. Ob das alles immer so easy peasy war und romantisch, will ich das auch nicht romantisieren, aber es war da und es wurde gelebt. Und erst durch die kolonialen Gesetzbücher wurde es kriminalisiert. Und wenn man sich das klar macht, dann sind wir nicht die Besserwessis, die jetzt ankommen, aber jetzt muss man queerfreundlich sein, sondern wir müssen genau diese Schicht, diese koloniale Schicht wieder abtragen, die deutlich macht, dass erst durch diese koloniale Schicht, sehr häufig jedenfalls, ich will es auch nicht immer jetzt für, wie gesagt, ich will auch den Zustand vorher nicht in den verschiedenen Ländern romantisieren, aber die müssen wir abtragen, um klarzumachen, dass es verschüttete Traditionen in den Ländern selber gibt, wo es queeres Leben schon gab, lange bevor die ersten Weißen da angekommen sind. Und das gehört zur Redlichkeit der ganzen Arbeit, dass wir das wieder wahrnehmen und Verantwortung dafür übernehmen, dass wir mit dazu beigetragen haben, wir meine ich jetzt westliche, nordwestliche Personen mit kolonialer Geschichte, dass diese queere Geschichte verloren gegangen ist und verschüttet wurde. Und dass wir eine Verantwortung haben, natürlich mit den Personen zusammen, deren Geschichte es ist und die in der Subjektposition bleiben müssen, diese Geschichte wieder auszubuddeln.
Ja, und du hast viel gesprochen jetzt über diesen, dieses Wiederfinden oder dieses gemeinsame Wiederfinden vorkolonialer Geschichte, auch wie wichtig diese Begegnung ist, dieses Storytelling. Welche Strategien oder auch gemeinsamen Ziele siehst du noch in der Arbeit für queere Rechte und auch gegen weitere Diskriminierungsformen innerhalb der Kirche?
Mhm. Ja, also um es andersrum anzufangen, also christliche Gemeinschaft oder kirchliche Gemeinschaft ist für mich, sind für mich Orte, wo Menschen, die sehr, sehr unterschiedlich sind, zusammenkommen können, sich begegnen können, sich zuhören, miteinander reden, essen, feiern, aber auch klagen, weinen, loben, preisen, was immer das Leben mitbringt, dass das möglich sein muss. Und ich erlebe das eben an zu vielen Orten, dass das aber so nicht ist. Das heißt, meine Strategie ist es, immer wieder, ich komme immer wieder aufs selber zurück, möglichst viele Orte so zu öffnen, dass sie eben solche safer places sein können, um für ganz verschiedene Personen sichere Orte zu sein, wo sie ihre Geschichten erzählen können, wo sie anderen zuhören können, wo sie feiern und lachen, loben, preisen, Gott aber auch anschreien können und wütend sein können, so wie das schon in den biblischen Psalmen passiert ist. Und wo es möglich ist, dass diese Unterschiede auch als Unterschiede gesehen, wahrgenommen und nicht weggewischt werden. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine Arbeit, die uns auch miteinander verbindet und die ich auch immer wieder mal schwer finde, dass es nicht darum geht, ach, wir sind doch eigentlich alle gleich. Nein, wir sind unterschiedlich und wir werden es bleiben. Und das müssen wir auch aushalten. Das gibt so dieses komplizierte Wort Ambiguitätstoleranz.
Tolles
also wir
Wort.
Müssen da, wir müssen akzeptieren, dass es eben auch ganz unterschiedliche Lebensweisen, Lebensformen und eben Unterschiede in tausenderlei Dinge gibt und dass wir das aushalten müssen, dass wir da nicht bei allem übereinander kommen und dass wir auch nie gleich werden, sondern dass wir unterschiedlich sind und dass das auch gut so ist. Dass wir aber trotzdem gemeinsam, und das ist jetzt sehr wohl auch eine kirchenleitende Aufgabe, uns über Regeln verständigen müssen, wie wir bei all diesen Unterschieden so miteinander leben können, dass wir alle das Gefühl haben, wir haben hier einen Platz, sind respektiert und sind sicher.
Und das gilt ja auch für unseren Kontext hier, ne?
Absolut.
Und was würdest du denn sagen, wenn du vorhin auch gesagt hast, dass es eine Leitungsaufgabe ist? Was wünschst du dir von kirchlichen Institutionen und Gemeinden hier in Deutschland, um diese Räume zu schaffen, um queere Menschen oder auch anders marginalisierte Menschen besser zu unterstützen?
Ich wünsche mir, oder andersrum gesagt, es ist ja tatsächlich in den letzten 30 Jahren gerade in evangelischen Landeskirchen und religiösen Gemeinschaften schon sehr viel passiert. Da gibt es überhaupt nichts zu deuteln. Sehr viel ist möglich. Queere Paare, Transpersonen, die in Gemeinden Pfarrpersonen sind oder Mitarbeitende, gibt es alles. Aber es ist auch nicht easy. Und ich wünsche mir als allererstes, dass nicht bei einer Selbstbeweihräucherung, so nenne ich es mal provokant, stehen geblieben wird. Wieso? Bei uns ist doch jetzt alles bestens. Was wollt ihr denn jetzt bitte schön noch? Mhm. Sondern dass wahrgenommen wird, das, was ich jeden Tag in der Seelsorge erlebe, dass es immer noch 20-Jährige gibt, die als queere Person Angst haben, sich zu outen. Ob bei ihren Eltern, in der Schule, in der Jugendgruppe, in der religiösen Gemeinschaft. Das ist immer noch Fakt und Alltag im Jahre 2024.
Mein 9-jähriger Sohn hat mir am Wochenende erzählt, dass bei ihm an der Grundschule schwul auch noch als Schimpfwort benutzt wird.
Genau. Also das heißt, ich akzeptiere Ignoranz und Gleichgültigkeit auf der Chefetage von kirchlichen Leitungspersonen nicht, die sagen, wieso, was wollt ihr denn noch? Sondern ich erwarte, dass da weiterhin sensibel geschaut wird, dass es immer noch keine kein Traumkontext ist, in kirchlichen Räumen queer zu sein. Erstens. Zweitens erwarte ich, dass noch viel mehr das passiert, was jetzt gerade losgeht, nämlich Schuldbekenntnisse formuliert werden von Kirchenleitungen und auch Synoden, also Kirchenparlamenten, die Schuld, die über Jahrhunderte queeren Personen gegenüber, auch anderen Minderheiten, aber jetzt geht's um queer, begangen wurde, dass die bekannt wird und dafür Verantwortung übernommen wird. In meiner Kirche, in der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau, EKN, ist das gerade im letzten Jahr passiert und ich war da. Und als das ausgesprochen wurde vom Kirchenpräsidenten und mit einer sehr starken Mehrheit angenommen wurde vom Kirchenparlament, habe ich total angefangen zu weinen. Und ich dachte, puh, was ist denn jetzt los? Ich bin doch schon so lange mit diesen Themen unterwegs, ich müsste doch total abgeklärt sein. Und das hat mir gezeigt, was da auch an mir, an Schmerz, an Verlust, an Frust, an gläsernen Decken, die ich im Laufe meines Lebens erlebt habe, weil ich halt doch nicht hetero und zwei Kinder und so weiter bin und nicht so kompatibel mit vielen Jobs, die mich früher mal interessiert haben und so weiter und so bla. und was da von mir abgefallen ist. Also was das für eine psychologische Wirkung hat, diese Schuld auch einzugestehen, dafür Verantwortung zu übernehmen und im nächsten Schritt, und darauf warten wir jetzt noch und das muss weitergehen, dann aber auch Konsequenzen zu ziehen. Also wie mache ich auch öffentlich, dass dieses Schuldbekenntnis gesprochen wurde, dass Verantwortung übernommen wurde, so dass das nicht nur ein Kirchenparlament ein Elitäres weiß, sondern alle. Und was mache ich, um zu verhindern, dass diese Queerfeindlichkeit weitergeht? Das heißt, das muss in die Fort- und Weiterbildung für alle religiösen, religionspädagogischen, theologischen Berufe hinein. Es müssen Curricula geschrieben werden. Die sehe ich nicht. Theologische Universitäten, tja, deutschsprachig, ausbaufähig. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Also ich habe nicht den Eindruck, dass wir uns hier auf irgendwas ausruhen können, obwohl ja schon sehr viel passiert ist. Aber wie gesagt, Gleichgültigkeit und Ignoranz akzeptiere ich in dem Bereich nicht.
Sehr gut, wir auch nicht. Und jetzt bin ich Stachel- und Herzhörerin und höre dir so zu und denk mir, okay, was kann ich denn in meiner Gemeinde tun? Wo würdest du sagen, können Menschen anfangen?
Sie können anfangen, einfach mit wachen Sinnen, Augen, Ohren, Herzen aufzupassen. Gibt es da eine queere Person oder eine, wo ich denke, dass das so ist? Oder erlebe ich irgendwo Ungerechtigkeiten einer Person, die scheinbar anders ist? Warum auch immer? Aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung oder einfach nur, weil sie anders ist? Kann ich da einspringen? Kann ich solidarisch sein? Kann ich die schützen? Weil die Mechanismen immer so ähnlich sind. Irgendwelche Menschen werden ausgesondert und sind dann anders und haben es schwer und haben es deshalb eben auch schwer, häufig für sich selbst zu sprechen. Deshalb sind die Queer Allies, also diejenigen, die auch als Hetero- und Cis-Personen, also solche, die sich in ihrem Geschlecht, mit dem sie aufgewachsen sind und auch zu Hause fühlen, so wichtig, die Stimme zu erheben, wenn andere Menschen die Stimme versagt. Das, oder auch nur ein Signal zu setzen, hey, du bist willkommen, du bist so, wie du bist, genau richtig hier, kann ich was machen? Also da niedrigschwellig ein Signal setzen, du musst dich nicht rechtfertigen, du musst auch nicht irgendwas, sondern brauchst du ein Wasser, können wir einen Spaziergang machen, ist alles okay. Also die Dinge, die eigentlich auch sowieso ganz menschliches Verhalten ist, sensibel auch gegenüber solchen, wo sie vermuten oder auch wissen, dass die queer sind, da erstmal da sein, möglicherweise einfach ein Signal setzen, ich bin an deiner Seite, brauchst du was? Dann kann die Person ja auch sagen, nee, danke, ist super, dass du da bist, ich brauche gerade gar nichts, oder aber ja, danke, oder was auch immer. Also diese Sensibilität auf der individuellen Ebene und wenn es um Kirchenvorstände, Synodengeschichten geht und da ist irgendwas mit Themen queer, da sich vielleicht auch mal trauen, den Mund aufzumachen und zu sagen, wenn man da das Gefühl hat, dass geht hier Richtung Bashing oder ist queerfeindlich oder sowas, sich da auch trauen, mal die Stimme zu erheben.
Kerstin, ganz zum Schluss, was ist dein Traum von Kirche?
Mein Traum von Kirche. Wenn ich kann, wie ich dürfte, würde ich gerne mit meinem, wir haben hier in der ESG, in der Hochschulgemeinde, so ein Coffee-Bike. Und noch viel mehr so Pop-up-mäßig durch die Gegend fahren, Kaffee, ich liebe Kaffee, Kaffee anbieten, irgendwie leckere Kekse, Schokolade oder sonst irgendwas. Und ich wünsche mir auch, dass da so eine große Box drauf ist mit cooler Musik, das kann alles Mögliche sein. Und darüber ins Gespräch kommen, zu tanzen und zu fahren. Das ist sozusagen, glaube ich, mein persönliches Kirchendings, dass ich da nochmal irgendwie Richtung Pop-Up-Church mehr machen möchte.
Mehr raus, ne?
Mehr raus, nicht so viel sonntags um 10 warten, dass noch ein paar mehr Leute kommen, Statistik zählen. Und ja, ich will mich auch nicht in die Debatte eintragen, sonntags 10 Uhr ja oder nein. Ist jetzt nicht so meine Baustelle, aber mehr raus zu den Leuten, zuhören, machen, tun. das muss auch nicht immer alles so churchy sein, es muss auch nicht immer Kirche draufstehen, sondern einfach da, wo man selber das Gefühl hat, ich bin leidenschaftlich unterwegs, mir geht's um was, da eben auch sein. Und wenn da dann auch eine Bibelgeschichte oder mein eigener Glaube mit durchschimmern darf, wenn er denn da ist und passt, wunderbar. Und wenn nicht, muss auch nicht. Und insofern ist für mich Kirche nicht so dieses eine Ding, sondern es ist sehr vielgestaltig. Und da, wo Leidenschaft und Herz ist, da ist, glaube ich, für mich Kirche.
Welch ein wunderbares Schlusswort. Kerstin, wir hingen dir förmlich an den Lippen und ich glaube, unsere HörerInnen auch. Vielen Dank, nicht nur für deinen Traum, sondern auch für dein Dranbleiben an einer Kirche und dass du nach all den Wegen, die ja über Jahrzehnte gehen, dass du da auch jüngeren Generationen wirklich den Weg ebnest, uns den Weg ebnest, dass wir gemeinsam nicht nur von Kirche träumen, die safer ist für marginalisierte Personen, sondern auch es in die Hand nehmen. Vielen lieben Dank fürs Dranbleiben, fürs Teilen. Danke, dass du da warst.
Und euch auch vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, dass ihr so lange dran geblieben seid und freuen uns auch aufs nächste Mal. Vielen Dank, Kerstin. Vielen Dank euch. Seid lieb zu euch selbst und zueinander. Tschüss.
Tschüss und danke euch fürs tolle Fragen und Diskutieren. Es hat Riesenspaß gemacht.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.